Willkommen bei anwaltwerden.de, dem Podcast rund ums Anwaltwerden und Anwaltsein.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast anwaltwerden.de. Wir freuen uns sehr, dass wir heute Katja Urbatsch als Gast bei uns haben und mit ihr über die Organisation Arbeiterkind sprechen können. Wer sind wir? Mein Name ist Anne Baureis, ich bin Rechtsanwältin bei Kapellmann und mit mir sind hier
Michelle Heidenreich. Ich bin der zweite Teil von wir. Ich bin auch Rechtsanwältin bei Kapellmann und arbeite mit Anne zusammen im Hamburger Standort.
Katja Urbatsch, bin heute zu Gast. Vielen Dank, Gründerin und Geschäftsführerin von Arbeiterkind.de.
Ja, prima. Wir freuen uns sehr, dass du da bist und dass du dir heute die Zeit genommen hast, einmal mit uns zu sprechen und natürlich ein bisschen einfach auch was über die Organisation Arbeiterkind.de zu erzählen. Vielleicht würden wir damit tatsächlich auch einfach einmal ganz kurz starten. Was ist das überhaupt?
Ja, also ich bin die erste aus meiner Familie, die einen Hochschulabschluss erreicht hat. Und aus dieser Erfahrung heraus, die ich gemacht habe, habe ich die Idee entwickelt, ich möchte gerne andere unterstützen, denen es genauso geht. Weil als ich studiert habe, hatte ich das Gefühl, das ist überhaupt kein Thema. Da spricht niemand drüber und dafür gibt es auch nicht so richtig die Begrifflichkeiten. Und dann hatte ich diese Idee und das war am Anfang eine Internetseite nur und die ist dann eingeschlagen und hat eine riesen Resonanz erzeugt und es haben sich viele Menschen gemeldet, die gesagt haben, ich weiß genau, wovon du sprichst. Ich habe auch diese Erfahrung gemacht und ich möchte mitmachen. Und jetzt sind wir nach 16 Jahren eine Ehrenamtsorganisation mit 80 lokalen Arbeiterkindgruppen in ganz Deutschland und wir engagieren uns und ermutigen SchülerInnen aus nicht-akademischer Familie zum Studium, unterstützen im Studium und mittlerweile geht das bis in den Berufseinstieg und wir haben zum Beispiel auch Doktoranden in den Gruppen.
Ja, wow. Finde ich total lustig, dass du das sagst, dass als du studiert hast, dass es einfach kein so richtiger Begriff war, weil ich glaube, mir zumindest geht es genauso. Also mein Studienbeginn liegt auch schon etwas länger zurück und es geht mir genauso. Ich bin auch die Erste in der Familie, die ein Hochschulstudium absolviert hat und ich hatte während des Studiums gerade am Anfang auch nicht unbedingt das Gefühl, dass man über solche Themen spricht. Was ist so der familiäre Background? Und gerade natürlich Jura ist ja auch nochmal vielleicht ein bisschen spezieller von den Studenten her. Da ist das nicht unbedingt Thema gewesen, dass man jetzt der Erste sozusagen ist in der Familie oder dass die Eltern keinen akademischen Background haben. Da spricht man eher darüber, ob der Vater eine Kanzlei hat oder nicht und ob man da sozusagen dann schon einsteigen wird. Ja, interessant. Wie ist das bei dir gewesen, Michelle?
Das war bei uns auch so, wobei man sagen muss, ich habe in Trier studiert, das war jetzt vielleicht auch nicht ganz so elitär wie an anderen Unis. Und bei uns gab es schon auch ein paar Leute irgendwie, die aus Nicht-Akademiker-Familien irgendwie kamen. Aber es war irgendwie so überhaupt gar kein Thema. Und ich hatte schon das Gefühl, dass Leute, die aus Akademiker-Familien kamen, irgendwie so ein bisschen selbstverständlicher wussten, was da jetzt im Studium eigentlich so auf einen zukommt und worum man sich vielleicht auch mal so kümmern sollte, währenddessen ich da irgendwie so ein bisschen durchgeflogen bin und irgendwie dann ganz oft festgestellt habe, ach, hier gibt's noch eine Gruppe und dies könnte man noch machen und das könnte man noch mal, das ist ja faszinierend, ich habe gar keine Ahnung, was das ist. Und ich weiß nicht, wie es euch zu Studienzeiten ging, aber ich war auf jeden Fall noch etwas schüchterner und noch nicht so selbstbewusst und habe mich dann vielleicht auch gar nicht irgendwie getraut, jetzt, keine Ahnung, zum ASTA oder zur ELSA oder so zu gehen und einfach zu sagen, ich habe keine Ahnung, was ihr macht, irgendwie könnt ihr mir das mal erklären und kann man vielleicht bei euch mitmachen, sondern das war dann eher so, ja, ich mache hier mal das, was alle machen und schwimme so etwas mit dem Strom. Da hatte ich das Gefühl, dass andere da einfach ein bisschen anders aufgestellt war.
Ja, auf jeden Fall. Also mir ging es auch so, gerade auch die ersten Semester, da war ich sehr schüchtern. Ich habe mich gar nicht getraut, in Veranstaltungen von Professorinnen zu gehen, sondern ich war immer nur bei wissenschaftlichen MitarbeiterInnen. Also das konnte man sich damals bei mir aussuchen. Und ich habe auch dann kaum Fragen gestellt und ich habe echt eine Weile gebraucht, um da anzukommen. Und ich kannte auch diese ganzen Beratungsangebote gar nicht. Also dass es eine Studienberatung gibt, ne, dass es ein Auslandsamt gibt. Und ich habe vor allem auch viel zu spät erfahren, dass es Stipendien gibt. Und deswegen habe ich mir hinterher auch auf die Fahne geschrieben, vor allem auch für Stipendienwerbung zu machen, damit andere das früher erfahren, weil da gibt es natürlich auch Fristen. Und wenn man die nicht einhält, dann ist es zu spät.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch ein wichtiger Punkt. Ne? Würde ich alles sozusagen genauso unterschreiben. Ich würde auch sagen, die ersten, obwohl ich mein ganzes Studium ehrlicherweise, habe ich damit verbracht sozusagen, das zu tun, was irgendwie die anderen irgendwie so mehr oder weniger auch mitgemacht haben. Ne? Und man hatte so ein, ich erinnere mich, wir hatten so einen Plan, wie so eine Art Ablaufplan fürs Studium. Das hat man irgendwie befolgt. Ich war auch nie bei Asta, Elsa oder ähnlichen Konsorten. Gerade natürlich die Finanzierung des Studiums ist ja für viele, sicherlich nicht ausschließlich, das betrifft ja immer alle, aber ist natürlich ja auch für viele vielleicht, die aus Arbeiterfamilien kommen, ein sehr, sehr großes Thema. Am Anfang vielleicht auch eine sehr, sehr große Hürde und möchte euch nicht zu nahe treten, aber euer Studienbeginn liegt ja auch schon wie bei mir ein bisschen zurück. Damals war ja auch Wohnen noch etwas günstiger. Wenn ich jetzt mir vorstellen würde, ich würde da am Anfang stehen und mir vielleicht eine Stadt aussuchen, die jetzt, also ich habe in Mannheim studiert, auch jetzt nicht die super fancy Stadt oder super teuer, aber ich würde mir überlegen, ich möchte in München studieren, Hamburg studieren, Berlin studieren. Das könnte ich mir ja ehrlicherweise, das hätten wir uns auch gar nicht leisten können, finanziell gesehen. Und auch mit BAföG sind ja dem Ganzen irgendwie am Ende des Tages Grenzen gesetzt. Und ich glaube, gerade so die finanziellen Themen, wie bekomme ich Stipendien, was gibt es da überhaupt für Möglichkeiten? Ich glaube, das ist ein großes Thema. Und aus meiner Wahrnehmung wäre es auch so gewesen, dass ich immer gedacht hätte, Stipendien sind nur für die super, super Schlauen. Genau, ja. Nicht für mich, sondern für die richtig, richtig Schlauen sozusagen.
Ja, genau. Nicht für die vier Gewinnkandidaten im Studium, sondern eher für die immer zweistellig Schreiber. Die können sich bestimmt auf sowas bewerben. Aber sag mal, Katja, dann erklär doch vielleicht nochmal, wie läuft es denn überhaupt bei euch irgendwie? Also wenn ich jetzt Schülerin wäre, irgendwie kurz vorm Abi oder wenn ich vielleicht auch schon in meinen ersten 2, 3 Semestern wäre oder wie weit auch immer, ich melde mich bei euch und wie läuft das dann? Mit was könnt ihr mir helfen und wie sieht diese Unterstützung aus?
Ja, also am besten ist immer, wenn man gleich zur lokalen Arbeiterkindgruppe in der Nähe geht. Also in den meisten Hochschulstandorten sind wir vertreten, in den größeren vor allem. Wenn wir nicht vertreten sind, dann kann man uns auch natürlich online erreichen. Aber in den Gruppen sind eben Ehrenamtliche, das geht von Studierenden bis ins Rentenalter teilweise, mit verschiedenen Hintergründen, verschiedenen Fächern und die treffen sich mindestens einmal im Monat. Kann man einfach vorbeigehen und sich austauschen. Und wir helfen mit unseren Erfahrungen weiter, weil wir haben einfach ein Netzwerk mit sehr viel Erfahrung, mit sehr vielen verschiedenen Fächern. Und wir können natürlich auch deutschlandweit oder auch international vermitteln. Also wenn man jetzt zum Beispiel in der Gruppe nicht das Studienfach findet, was man gerne hätte oder jemanden, mit dem man sich dazu austauschen kann, dann kann man einfach sich auch an andere Menschen wenden bei uns im Netzwerk. Und wir helfen weiter bei Thema Studienfinanzierung, einfach Erfahrungsaustausch, ne, als erstes aus der Familie studieren, die ganzen Ängste, Sorgen, die damit zusammenhängen. Und wir haben einfach Menschen, die schon weiter sind. Ne? Wir haben also dann diese so großen Geschwister, die man selber nicht in der Familie hat. Und da können wir wirklich bei allen Fragen rund ums Studium weiterhelfen. Und wir kooperieren natürlich auch mit den professionellen Beratungsstellen, die ich damals alle nicht kannte, und schicken die Leute natürlich auch dahin. Ja, und können das dann auch ganz gut betreuen. Und wir machen aber auch ein Angebot online zum Beispiel, ne, mit Workshops zu verschiedenen Themen. Wir machen Regionaltreffen. Ne? Also wir sind eine riesengroße Community und das Angebot ist immer größer geworden. Also wir haben gerade sogar in Berlin, aber auch dann eben bundesweit, einen Online-Co-Study-Space, wo sich Menschen zusammentreffen, um gemeinsam online zu arbeiten, ne? Und dann diese Pomodoros zu machen, das kennt ihr vielleicht, dass man dann die Zeit stoppt, so 40 Minuten Stillarbeit, Pause, 40 Minuten Stillarbeit. Und das ist auch gerade der absolute Renner bei uns, dieses gemeinsame Arbeiten aus ganz Deutschland heraus. Also wir helfen rund ums Studium, sind so die Community für alle, die als Erste aus ihrer Familie studieren.
Also voll der schöne Gedanke, ne? Also auch, dass man online irgendwie zusammenarbeiten kann und sich einfach halt dann so eben halt auch vielleicht mit so Lerngruppen und sowas eben dann halt auch so zusammenfinden kann, ne? Ja.
Und auch wenn wir jetzt natürlich hier in so einer Juristenrunde sind, ihr helft ja tatsächlich allen Studienrichtungen.
Genau, grundsätzlich helfen wir allen Studienrichtungen, aber haben natürlich jetzt noch ein besonderes Projekt, ne, über das wir ja heute ja auch noch sprechen wollen, also das Jura-Projekt. Soll ich da
genau,
schon mal mit starten?
Gern. Erzähl mal, wie wir überhaupt hier zueinander gekommen sind, weil Anne und ich sind ja offensichtlich nicht mehr so jung, dass wir uns mit Hilfe an dich wenden können.
Genau. Ja, eure Kolleginnen hatten sich bei uns gemeldet, auch anlässlich eures 50-jährigen Jubiläums, ne, wo ihr überlegt habt, ja.
Also nicht unseres persönlichen, ja, sondern Kanzleine, so alt
genau,
sind wir auch nicht.
Kapellmann, des 50-jährigen Jubiläums von Kapellmann, genau. Und da habt ihr euch überlegt, ja, da wollen wir gerne was machen, da würden wir auch gerne Studierende aus nicht akademischen Familien unterstützen. Und dann habe ich gesagt, das trifft sich gut, weil wir gerade eh dabei sind, ein größeres Jura-Projekt auf die Beine zu stellen, auch mit anderen Partnern zusammen. Und deswegen haben wir in diesem Jahr ein Projekt gestartet, das heißt Recht vielfältig, mit eben Euch Kapellmann mit A&O Sherman, Linklaters und der EBS-Universität. Das ist ja eine Privatuniversität in Österreich-Winkel in Hessen. Und wir gemeinsam möchten Studierende und Berufseinsteigerinnen aus nicht-akademischen Familien unterstützen, weil wir gemerkt haben, Jura ist doch nochmal ein besonderes Fach mit besonderen Herausforderungen und gerade auch für Menschen, die aus nicht-akademischen Familien kommen. Und ja, da habe ich auch eine eigene Mitarbeiterin, die sich darum kümmert. Das ist die Christina Urner und wir machen da ganz tolle Angebote, ne? Also Mentoring, Workshops und bilden da ein ganz tolles Netzwerk.
Was hast du denn da so rausgefunden, wenn du jetzt sagst, irgendwie Jura ist da doch noch ein besonderes Fach? Also ich meine, Anne und ich kennen ja die Menschen, mit denen wir studiert haben und wie da vielleicht auch so die Stimmung war und wie man miteinander umgegangen ist, gerne mal Bücherseiten entfernt hat während Hausarbeitsphasen, damit der andere bloß nicht die richtige Lösung findet.
Ja, aber jetzt gibt es ja das Internet.
Genau, das ist nicht mehr so einfach. Die Leute müssen sich da schon mehr einfallen lassen. Aber würde mich mal interessieren, was aus deiner Erfahrung so der Unterschied ist irgendwie zu einem Jurastudium als zu anderen Bereichen und weshalb ihr da zu dem Schluss gekommen seid, dieses Projekt zu starten.
Ja, also ihr könnt das ja auch gerne ergänzen, weil wahrscheinlich habt ihr natürlich mehr Einblick als ich. Ich habe jetzt selber nicht Jura studiert, aber ich habe mich mit vielen ausgetauscht, die mir erzählt haben, dass die natürlich umgeben sind von vielen Kommilitoninnen, die selber aus juristischen Familien kommen und da natürlich nochmal eine ganz andere Unterstützung haben, sowohl ideell als auch finanziell. Es ist ein langes Studium, das sehr kostspielig ist. Man braucht auch sehr viel Zeit, also man muss sehr viel lernen. Wenn man dann nebenbei aber sehr viel joggen muss zum Beispiel, um noch sein Lebensunterhalt zu bestreiten, ist es schon mal schwieriger, ne, wenn man auch keine ideelle Unterstützung hat, dass man mal irgendwen fragen kann, wie man vielleicht für die Klausuren lernt oder die Hausarbeiten bestreitet. Also ich fand es ganz schön, der Herr Haberkamp von euch, der hat gesagt, als er bei uns in der Veranstaltung war, ich habe das jetzt ganz gut verstanden, was das Problem ist. Die haben ja die gleichen Fragen wie meine Kinder. Nur die haben niemanden, den sie fragen können. Und das ist genau der Punkt, ne? Dass man eben nicht diese Unterstützung von zu Hause hat. Oder auch wenn man hinterher Praktikaplätze sucht oder diese Anwaltsstationen, ne, da hat man ja auch keine Unterstützung, man hat kein Netzwerk, auf das man zurückgreifen kann und man kennt sich aber auch nicht aus. Also ich lerne ja auch gerade dazu, diese ganzen Kanzleien und wie das alles aufgebaut ist und welche Fachbereiche es gibt, da muss man sich ja überall reinarbeiten und natürlich hilft es, wenn man im Umfeld Menschen hat, die sich da schon auskennen und einen begleiten und unterstützen können und unsere Studierenden sind da einfach auf sich allein gestellt. Also wir hatten auch neulich jemanden, der musste ein Praktikum im Ausland machen. Und ja, wo fängt man da an?
Ja, abgesehen von Google gibt's da dann nicht viel, ne? Ja, aber also ich kann mich da auch noch ganz gut dran erinnern, irgendwie als wir studiert haben, war ja vielleicht jetzt das Internet auch noch nicht ganz so groß, wo man nicht irgendwie wegen allem sofort eine Google-Suche irgendwie starten konnte. Aber ich weiß auch noch, zum Beispiel bei meinen Praktikas, ich habe mir da gar nicht großartig Gedanken drum gemacht, was jetzt vielleicht auch irgendwie sich nachher im Lebenslauf am besten machen könnte oder ob ich dafür vielleicht in eine andere Stadt gehe oder so. Das ist mir gar nicht in den Kopf gekommen, sondern ich habe dann gedacht, ja gut, du studierst in Trier, bist in Semesterferien in Trier, dann guckst du jetzt hier mal irgendwie so ein bisschen, was es hier für Anwaltskanzleien gibt. Oder man hat vielleicht nachher auch mal festgestellt, dass man irgendwie vergessen hat, ein Praktikum zu machen und hat dann vielleicht doch mal irgendwen aus den älteren Semestern oder so gefragt oder bei den Eltern von irgendwelchen anderen Kommilitoninnen, ob man da vielleicht noch mal schnell für ein paar Wochen unterkommen könnte oder so. Ja, und ich habe das Gefühl, dass es auch mittlerweile durchaus komplexer geworden ist und sich die Leute ja schon auch Gedanken machen, wie später was ankommt und was es überhaupt alles so gibt. Also Anne, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist zu Studienzeiten, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte halt ja gut im Stundenplan, ne, da steht irgendwie Zivilrecht, Strafrecht und öffentliches Recht. Und dann standen da so ein paar Unterbegriffe bei und dementsprechend dachte ich mir auch so, ja, das ist dann jetzt wohl Jura irgendwie, ne? Also was es da alles noch gibt, irgendwie mit IT-Recht und Medizinrecht oder jetzt bei uns zum Beispiel Vergaberecht und privates Baurecht und so, das war mir alles überhaupt nicht klar und das hat mir auch keiner gesagt. Wer denn auch?
Also es ist ja immer ein bisschen unangenehm vielleicht, wenn man das dann sagt, aber es ist jetzt ja schon lang her. Man kann das ja auch durchaus ehrlich zugeben. Ich hatte gar keine Ahnung. Ich habe auch, glaube ich, einfach jahrelang im Studium nichts verstanden, insbesondere nicht verstanden, dass all das, was ihr macht, irgendwie zusammenhängt, beispielsweise im Zivilrecht auch, ja, gerade. Ich habe ja gebraucht, bis ich ins Repetitorium gegangen bin, um überhaupt zu erkennen, dass diese 3 Jahre davor irgendwie einen inneren Zusammenhang hatten. Ich glaube, das ist einfach halt auch ein Thema, ne, dass man sich einfach nicht so richtig traut, vielleicht auch mit jemand anderem darüber zu sprechen, offen darüber zu sprechen, dass man gar keinen Plan hat. Und dass einmal bitte jemand irgendwie den größeren Zusammenhang erklären soll, weil das ist ja, wie du vorhin gesagt hast, damit gehst du nicht zum Professor, damit gehst du aber auch nicht zum wissenschaftlichen Mitarbeiter und sagst, also ich bin zwar jetzt hier schon 2, 3 Jahre, ich weiß gar nicht, was wir hier überhaupt so machen und wofür das irgendwie mal gut sein soll. Das erscheint mir alles sehr abstrakt, ja. Und dann ist es natürlich auch, glaube ich, einfach ein Thema, viele von uns gehen ja ins Repetitorium vor dem Examen. Das musst du dir natürlich dann auch leisten können. Das heißt, du musst eigentlich auch mehr arbeiten, wenn du arbeiten musst im Studium. Und da ist es tatsächlich dann ja vielleicht auch ganz gut, wenn man einfach im Vorfeld mal mit jemandem sprechen kann. Machen das alle? Ist das notwendig? Was mache ich, wenn ich das nicht mache? Ja, oder vielleicht auch so Themen wie, was gibt es noch für Fächer? Muss ich mich im Studium schon spezialisieren? Wenn ich mich spezialisiere, bin ich darauf festgelegt? Wie finde ich überhaupt raus, auf was ich mich spezialisieren sollte? Also ich finde, da sind eben halt ganz, ganz viele Themen dabei, die sind einfach halt auch so abstrakt, ne? Und wenn man dann vielleicht auch in die Praxis nachher schaut, dann sieht man ja irgendwie auch so ein bisschen lustig. Also wir sind jetzt beide irgendwie halt im Baurecht gelandet, Michelle und ich. Das ist ja ein sehr männerlastiger Bereich, ein Bereich, der sehr geprägt ist von älteren Kollegen. Ich würde sagen, ältere Kollegen ab Mitte 50, ja, bis ins hohe Alter sozusagen. Und wenn ich in andere Bereiche schaue oder auch schaue, was irgendwie Freundinnen gemacht haben, ganz viele machen halt so Bereiche wie Erbrecht, Familienrecht, Arbeitsrecht, ja. Und man landet ja manchmal so durch puren Zufall irgendwie da, ne? Oder man so Sozialrecht und man sieht dann irgendwie halt auch so eine erstaunliche Schere irgendwie dann halt, was die Kollegen, Kolleginnen sozusagen am Ende des Tages mit dem Jurastudium irgendwie so machen, ne? Und ich glaube, es ist schon sehr hilfreich, wenn man da mal drüber spricht, was ist irgendwie halt auch lohnend, ja, weil gerade wenn man anfängt zu studieren oder sich Jura überlegt, ganz viele verbinden damit ja auch was, ne, und haben irgendwie so, wir sprachen in der Vorbereitung von Visionen und Träume und gerade, glaube ich, bei Jura ist es so, ist jetzt bei mir überhaupt nicht der Fall gewesen, dass sie dann so denken, sie setzen sich für was ein, ja, und haben dann so, sag ich mal, so Vorstellungen irgendwie vom Studium und da ist es vielleicht ganz gut, wenn man das manchmal auch mit jemand challengen kann, inwieweit das überhaupt in der Praxis dann aber halt auch, weiß ich nicht, ne, auf den Widerhall irgendwie trifft. So, weil das ist ja sehr weit weg.
Total. Also ich kann mich zum Beispiel noch sehr gut daran erinnern, ich hatte die Vorstellung, dass mein Job später so aussieht wie bei Ellie McBeal.
Das kennt keiner.
Wie alt unsere Zuhörer bei der Folge jetzt hier so sind, weiß ich nicht, ob das noch irgendwer kennt. Aber Ellie McBeal war eine sehr kleine, sehr dünne amerikanische Anwältin. Und diese Serie spielte zwar in einer Anwaltskanzlei, wie ich aber jetzt im Nachhinein feststellen musste, ging es eigentlich null um Jura. Habe ich 20 Jahre später gemerkt, als ich es mir nochmal angeguckt habe. Und aber das ist genau das, was Anne sagt. Irgendwie, man hat ja oft irgendwie Vorstellungen und man traut sich ja auch oft nicht, das mit irgendwem zu teilen. Weil man ja oftmals irgendwie denkt, alle anderen haben viel mehr Ahnung als ich und nur ich bin die Einzige, die hier so ahnungslos rumschwirrt. Ich habe es zumindest auch teilweise im Studium so erfahren, zwar nicht in unserer Clique, aber ansonsten war da halt schon ein großer Konkurrenzdruck. Und wer ist jetzt irgendwie toller und wer hat irgendwie vielleicht wo mehr Punkte oder wer engagiert sich irgendwie noch wo mehr? Und ja, ich persönlich war immer eher froh, wenn ich da einfach irgendwie so durchgekommen bin und habe mir dann aber auch genau solche Fragen gestellt, irgendwie im Endeffekt so, ja, was mache ich denn jetzt für einen Schwerpunkt? Nehme ich den Schwerpunkt, wo ich weiß irgendwie, dass der Prof relativ easy ist und irgendwie gute Punkte verteilt? Oder irgendwie nehme ich das, was mich interessiert? Oder nehme ich vielleicht auch sogar das, wo ich weiß, damit findet man später einen guten Job? Dann fragt man sich ja immer so ein bisschen, wenn man dann vielleicht eins von alledem gewählt hat. Ich habe übrigens Steuerrecht gemacht. Und ja, Anne, brauchst nicht so gucken, brauchst mich nicht mehr.
Schade. Ich kann davon die Steuer nicht. Steht noch bevor für dieses Jahr.
Ja, genau. Ja, es tut mir leid. Ich habe da leider kein Wissen, was ich mitgenommen habe. Aber ich habe das tatsächlich damals gewählt, weil wir da eine ganz tolle Professorin hatten irgendwie. Und ich dachte, okay, dadurch ist die Vorlesung witzig. Und weil ich aber auch wusste, dass die gute Connections hatte zu verschiedenen Firmen, wo es dann immer irgendwie auch Praktikumsstellen gab und so. Und ich dann irgendwie so ein bisschen dachte, okay, wenn nachher irgendwie alle Stricke reißen, weil was nach dem Studium kommt, war so eine totale Blackbox für mich, dann habe ich auf jeden Fall was, wo ich irgendwie einen Job finde. Dass mir das überhaupt gar keinen Spaß macht, ist mir dabei irgendwie überhaupt nicht aufgefallen irgendwie, sondern dann war ich eher so ein bisschen neidisch auf andere Leute, die von ihren Vorlesungen erzählt haben und irgendwie meinten, wie lustig und interessant das doch wäre. Und ich dachte immer, ja, ich muss mich jetzt aber absichern. Wie man schon an der Story merkt, irgendwie, ich mache offensichtlich kein Steuerrecht und mache jetzt was ganz anderes. Also es ist dann oftmals auch doch nicht so wichtig, was man im Studium gemacht hat, aber man macht sich ja über sehr vieles Gedanken. Und Katja, deswegen haben wir ja zum Beispiel auch, und das werdet ihr ja wahrscheinlich auch mit den anderen Kanzleien haben, die in dem Projekt auch noch mit aktiv sind, aber haben wir ja zum Beispiel auch das Mentorenprogramm jetzt mit Juristen, um auch da ja ein bisschen zu unterstützen.
Genau, also wir haben auch schon sehr viele Mentorings vermittelt und das kommt auch mit am besten an in dem ganzen Programm, ne? Dass man Kontakt zu jemandem bekommt, mit dem man sonst ja niemals Kontakt bekommen würde. Als ich auch im Studium war, anderes Fach, aber hatte ich ja gar keinen Kontakt zu Menschen, die das studiert haben, was ich auch studiert habe und schon im Berufsleben stehen. Und ich glaube, das ist wirklich ein großer Gewinn, dass man sich austauschen kann. Das haben wir auch gemerkt bei unserer ersten gemeinsamen Veranstaltung in Frankfurt, dass wir dort von den verschiedenen Kanzleien und auch von der IBS-Universität Role Models hatten, also Vorbilder, die erzählt haben, die auch selber aus nicht-akademischen Familien kommen und von ihren Erfahrungen erzählt haben. Also da haben alle denen an den Lippen gehangen, weil das wirklich, ne, das Kraftvollste ist und das eine große Bereicherung ist. Also das bekommt man ja sonst eben nicht im Studium. Und aber auch die Vermittlung von Praktikaplätzen, ne? Also da haben wir auch schon die ersten haben Praktikaplätze bekommen. Und ja, das ist einfach sehr wertvoll, weil man sonst diese Connections nicht hat. Und ja, vielleicht findet man immer irgendwas, aber das ist dann häufig halt irgendwas. Oder man sichert sich irgendwie ab, aber ich glaube, es ist ja auch wichtig, dass man sein Potenzial ausschöpft oder dass man auch mal irgendwo hinkommt in solche Kanzleien, die ein bisschen größer sind, ne, wie bei euch oder auch den anderen, wo man sonst vielleicht gar nicht hinkommen würde. Und sich das zumindest mal anzugucken, heißt ja auch nicht, dass man das langfristig machen möchte, aber das macht natürlich auch was, wenn so eine Kanzlei, die relativ namhaft ist, im Lebenslauf steht. Ich glaube, danach läuft es auch ein bisschen leichter.
Ja, und ich glaube, es ist für viele aber auch irgendwie doch immer so eine große Hürde, ne? Also ich habe zum Beispiel auch damals immer gedacht, so ja, mit meinen Noten brauche ich mich jetzt gar nicht irgendwie bei irgend so einer Top-Kanzlei da irgendwie bewerben, weil im Zweifelsfall, egal welche Aufgabe die mir geben, das kann ich sowieso alles nicht. Und deswegen hätte ich mich das auch niemals getraut. Deswegen finde ich das tatsächlich auch schön, dass wir da einen niedrigschwelligeren Zugriff jetzt irgendwie mal haben und man den Leuten halt auch einfach mal mitgeben kann, dass es einem damals halt genauso ging. Und nur weil man jetzt vielleicht einen von außen betrachtet prestigeträchtigen Job hat, dass man sich genau die gleichen Fragen gestellt hat, wie die Leute, mit denen man sich dann gerade unterhält aus dem Studium.
Und man darf ja nicht vergessen, das ist ja heute weiterhin so. Also wir haben gerade erst eine wissenschaftliche Mitarbeiterin gehabt, die erzählt hat, dass sie vorher in einer namhaften Großkanzlei tätig war als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Und nachdem sie die Noten fürs erste Examen bekommen hat, haben sie die rausgeschmissen, weil sie denen nicht gut genug war. Warte mal, für eine wissenschaftliche Mitarbeiterstelle, ja. Und die hat jetzt Noten, es kam zu uns, hat Notenverbesserung geschrieben, hat ein mega Ergebnis erzielt, ja, und ist einfach halt auch darüber hinaus wirklich eine total gute Juristin schon, tolle Persönlichkeit irgendwie schon. Und dann hörst du das und denkst du, da hat sich ja nichts verändert einfach in den letzten 20 Jahren, ja. Da wird wirklich jemand von so einem Job, die ist ja nicht als Anwältin da angefangen, sondern vor dem ersten Examen wird sie rausgeschmissen, weil die Note im ersten Examen nicht gut genug war. Und das zeigt ja einfach, dass diese elitäre Denkweise, die wirklich sehr bei uns ja auf genau eine Sache fokussiert, irgendwie die Note, dass es weiterhin in den Köpfen ist. Und wenn man ein bisschen länger in diesem Job arbeitet, dann stellt man ja mal eins fest, gute Noten machen keinen guten Anwalt aus, ja. Das macht auch keinen guten Richter aus. Also bestimmt wird man ein super Sachbearbeiter damit. Aber es gibt so viel mehr als das, ja, wie in einem Großkanzlei-Hinterzimmer irgendwie Stellungnahmen schreiben, für die kein Mensch jemals lesen wird. Wenn ich jetzt eine Stellungnahme schreibe, dann liest der Geschäftsführer davon die ersten zwei Zeilen und vielleicht nochmal die letzte Zeilung.
Ja. Die Zusammenfassung.
Ja, genau, sag ich auch vorne und hinten. Und der mittlere Teil liest ja eh keiner. Es wird nur gelacht und abgeheftet, ja. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man eben halt da vielleicht über so einen Zugang in Kanzleien einfach halt die Kontakt mit der Praxis bekommt und mit Leuten sich austauschen kann, die ja jetzt auch vielleicht noch nicht irgendwie das ganze 40 Jahre her haben, weil als ich in Praktika gegangen bin im Studium, hätte ich mich auch nie mit den dortigen Anwälten offen über meine Sorgen, Ängste, Nöte irgendwie ausgetauscht im Studium, weil ich immer gedacht hätte, das ist jetzt viel zu weit weg und es geht mir genauso wie dir, Katja, als ich studiert habe. Ich habe gar keinen, also ich glaube, ich habe schon einen Anwalt gekannt, ja, aber das war so ein Dorf. Ansonsten habe ich einfach niemanden gekannt, der dieses Studium abgeschlossen hat und jetzt einfach gesagt hätte, hey, übrigens, das und das ist irgendwie wichtig zu wissen oder irgendwie achte doch mal auf sowas, ja, oder das gab es einfach überhaupt nicht. Ne? Und ich glaube, so dieses Mentorenprogramm, das ist vielleicht halt einfach auch ganz gut, um einfach Kontakt zu bekommen, viel Kontakt zu bekommen, unterschiedliche Themen zu besprechen, einfach halt auch. Ne? Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es ja auch nicht nur sozusagen darauf ausgerichtet, dass man jemanden vermittelt bekommt für eine Frage, sondern es kann ja auch langfristig sein, wenn man das möchte, ne?
Genau, also das halten wir flexibel. Das ist eben so, dass viele am Anfang vielleicht mit ein paar Themen kommen, aber wenn man sich gut versteht und die Chemie stimmt, das ist natürlich auch ein bisschen Glückssache, ne? Dann kann das natürlich auch längerfristig sein. Das überlassen wir so ein bisschen diesen Mentoring-Pärchen. Aber ich glaube, häufig ist es dann auch so, dass es vielleicht ein bisschen langfristiger ist. Genau.
Ja, also ich habe ja tatsächlich von euch jetzt auch einen Menti vermittelt.
Ah, toll.
Ja, fand ich auch. ich fand es jetzt irgendwie auch echt mal total spannend, irgendwie auch einfach mal so ein bisschen Feedback geben zu können, ne? Weil ich habe irgendwie manchmal das Gefühl, alle neigen so ein bisschen dazu, sich klein zu machen und immer so die Befürchtung zu haben, alle anderen machen alles toller oder machen viel mehr und ich muss mithalten können. Und das ist jetzt vielleicht auch nochmal so eine Sache irgendwie, die letzten Jahre ist Social Media ja total durch die Decke gegangen und das Ganze selbst darstellen im Internet und wie toll man ist, was man alles kann, was man alles macht, wo man überall war. Und das zieht sich natürlich auch durchs Studium durch. Und ich fand es zum Beispiel total faszinierend, als ich jetzt die ersten Gespräche mit meinem Menti hatte, der macht schon so wahnsinnig viel und der ist schon so engagiert irgendwie. Also so engagiert war ich mit Mitte 20 im Referendariat noch nicht mal mehr irgendwie. Ja. Und ich glaube, das war für ihn vielleicht aber auch mal ganz schön zu hören, dass jemand irgendwie, wo er zuerst vielleicht auf dem Papier gedacht hat, so, oh ja, Frau Dr. Heidenreich irgendwie, dass die ihm dann irgendwie auch mal sagt, so krasse Nummer, was du schon alles irgendwie machst und kannst du total stolz drauf sein und mach mal weiter so. Da hatte ich auch das Gefühl, dass das vielleicht irgendwie noch mal ein bisschen anderen Eindruck schafft, weil nicht alle in unserer Branche sind ja so, auch wie die Kanzlei, von der Anne da gerade irgendwie berichtet hat, hast nicht die richtige Note und dann bist du direkt draußen. Und das ist ja auch noch mal was ich finde, was ganz wichtig ist, den Leuten mitzugeben. Irgendwie für mich persönlich ist nachher der passende Job so ein bisschen wie eine Beziehung, ne? Das muss von beiden Seiten aus passen. Und da muss man halt schon irgendwie auch ein bisschen so sein können, wie man irgendwie ist, dass man das in einem professionellen Umfeld ist. Und jetzt nicht mit Füße auf dem Tisch und hey, na, wie geht's denn dir so? Ist ja vollkommen klar, aber es muss ja schon passen. Und wenn ich mich irgendwie immer verstelle, um irgendwo in ein bestimmtes Bild reinzupassen, dann muss man ja vielleicht auch mal ganz selbst überzeugt sich die Frage stellen, ob es dann irgendwie das Richtige ist und ob einem das auch wirklich Spaß macht.
Ja, und das mit dem, also das finde ich wunderbar, dass du schon einen Mentee hast und die Erfahrung schon gemacht hast. Das ist natürlich sehr wertvoll und das kenne ich auch von mir selbst, dass ich natürlich immer auch gerattert habe und ich habe versucht, das irgendwie zu kompensieren, was ich nicht hatte und versucht, jetzt einen mega Lebenslauf hinzubekommen. Und am Ende habe ich, glaube ich, in meinem Lebenslauf auch viele Akademikerkinder sozusagen übertrumpft, ohne es zu wissen. Aber auch, weil die eigene Leistung einzuschätzen und wo man so steht im Vergleich zu anderen, das ist einfach unheimlich schwierig. Und häufig ist gerade bei Nicht-Akademikerkindern so, dass die sich eher unter den Scheffel stellen und dass sie ihnen das gar nicht bewusst ist, dass sie schon so gut unterwegs sind. Also das finde ich wunderbar, dass du da auch so ein Feedback gegeben hast. Und das andere habe ich eben auch schon genannt, das mit dem Prädikatsexamen. Das finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen schwierig. Da hoffe ich auch, dass sich ein bisschen was bewegt in eurem Sektor, dass das irgendwann vielleicht nicht mehr so eine große Rolle spielt. Andererseits denke ich aber auch, umso früher man Unterstützung bekommt und auch Mentoring oder Workshops und Kontakte, also umso höher ist aber vielleicht auch die Wahrscheinlichkeit, dass man so ein Prädikatsexamen schaffen kann. Also ich kenne mich natürlich nicht aus im Jura-Bereich, aber ich vermute mal, dass es da ja schon so ein paar Strategien gibt, vielleicht wie man das lernt oder was man machen kann.
Ja, Also es gibt auf jeden Fall Preisstrategien, aber ich glaube, es ist auch mal irgendwie ganz wichtig zu wissen, ja, alle großen Kanzleien schreiben sich auf die Website und auf die Einstellungsvoraussetzungen, dass sie gerne zwei Prädikatsexamina hätten. Das bedeutet aber nicht, dass jeder, der da eingestellt wird, das auch tatsächlich hat, weil es kommt schon auch auf das Gesamtpaket an irgendwie, ne? Und das ist ja auch was, das macht ja so wahnsinnig viel Druck irgendwie vor diesen Examinern irgendwie. Nicht nur, dass man die Dinger besteht und irgendwie nicht durchdreht in dieser Zeit, die ja wirklich wahnsinnig anstrengend ist, sondern dass man das dann auch noch so maximal gut bestehen soll. Und wenn das dann vielleicht nicht geklappt hat, stellt sich ja auch immer wieder die Frage, investiere ich jetzt nochmal ein halbes Jahr meines Lebens oder ein Jahr meines Lebens in der Hoffnung, dass das irgendwie besser wird? Lohnt sich das? Auch das sind ja Fragen, über die man sich dann halt hoffentlich austauschen kann mit Menschen irgendwie, mit denen man dann in Kontakt kommt. Weil es ist ja so, wie es immer ist im Leben irgendwie, ne? Das, was erstmal erwartet wird, ist ganz da oben auf der Leiste. Und was man dann aber tatsächlich braucht, ist vielleicht nochmal was ganz anderes. Und man sollte sich davon nicht abschrecken lassen, es trotzdem zu versuchen. Und wie Anne eben auch schon gesagt hat, also nur weil man jetzt im öffentlichen Recht im Studium irgendwie eine tolle Klausur geschrieben hat und deswegen eine gute Examensnote hat, heißt das noch lange nicht irgendwie, dass man nachher in einer Kanzlei, die Medizinrecht macht, auch einen guten Job macht, ne? Das sind Sachen, die relativ wenig miteinander zu tun haben, und wo man auch versuchen sollte, sich selber ein bisschen zu beruhigen. Diese Note ist nicht alles, auch wenn das natürlich viele so ein bisschen als Aushängeschild sich noch auf die Fahne schreiben.
Ja, man muss es ja auch praktisch sehen. Also ich glaube, es wird sich nichts daran ändern, weder im Studium noch im Referendariat, an der Hürde und an der Höhe der Anforderungen. Warum? Naja, weil immer alle Menschen denken, ich hatte es schwer, alle anderen sollen es auch schwer gefälligst haben. Ja, also diese Denke ist ja leider sehr verbreitet und ich glaube, das wird nicht so schnell abgeschafft. Von daher, wenn die Strategien zum Lernen besser werden, würde ich davon ausgehen, dass einfach die Klausuren anspruchsvoller werden oder die Korrektur noch sozusagen schärfer wird. Ich glaube also nicht, dass mehr Menschen das Prädikatsexamen schaffen. Aber es sind ja auch nicht unfassbar viele Studenten immer sozusagen da. Und man sieht ja schon, dass einfach alle um die Studenten auch konkurrieren. Und natürlich müssen Kanzleien Abstriche machen. Denn die großen Kanzleien haben einfach mit Gehältern vorgelegt. Die sind ja, also das ist ja, aus meiner Warte, von da, wo ich sozusagen herkomme, ist es vollkommen abstrus, solche Gehälter für den Einstieg zu zahlen. Man muss auch immer überlegen, das muss ja reingewirtschaftet werden. Ne? Das kann nur mit sehr viel Arbeit also einhergehen. Denn dieses Gehalt plus Arbeitgeberanteil plus was für die Kanzlei muss ja auch verdient werden. So, aber davon mal abgesehen, das zeigt ja auch, dass andere Kanzleien, die eben halt nicht dieses Riesenpaket bieten können, ja auch Abstriche machen können müssen, sonst kriegen sie einfach gar keinen Nachwuchs. Und ich würde sagen, die meisten Kanzleien suchen stark nach Nachwuchs. Und als ich angefangen habe oder mich umgeschaut habe auf dem Arbeitsmarkt, als ich damals fertig war, war es auch noch so, dass fast alle Bundesstaaten, also alle Bundesländer, sorry, gesagt haben, ja, wir brauchen halt für Richter, Staatsanwälte auch zweimal Prädikat, ja. Ich weiß gar nicht, ob das noch überall so ist. Und ich glaube fast, nee, bis auf so Ausnahmen wie Hamburg oder so, ist es überall auch nach unten gerutscht. Ja, und ich glaube einfach, die Möglichkeiten, da jetzt einen Job zu bekommen, sind auch einfach wesentlich besser geworden. Ich glaube, da muss man einfach ein bisschen, so schwer das fällt, gelassener werden. Aber wenn ich mit unseren Referendaren oder Wismets oder so mich austausche, dann ist es bei allen einfach weiterhin so, dass sie sehr, sehr darauf getrimmt sind in den letzten Jahren. Note, 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 ja. Und ich glaube auch, wenn man da mit Menschen spricht, die aus einem anderen Bereich kommen, die können das gar nicht nachvollziehen, dass am Ende des Tages unser Studium sich auf 2 Wochen sozusagen beschränkt und wie gut du einfach in diesen 2 Wochen performst, plus einmal mündliche Prüfung, ja, und der Rest mehr oder weniger egal ist. Also es ist ja einfach auch schlimm, muss man sagen, ja.
Ja, und ich glaube aber auch irgendwie, ganz so darf man sich es vielleicht auch nicht auf die Fahne schreiben, sondern ich glaube, dass halt auch schon einfach später wichtig ist, was hast du sonst noch so gemacht? Was bist du denn überhaupt für ein Typ? Irgendwie interessierst du dich für Sachen und so? Wie bist du im persönlichen Umgang? Also ich habe zum Beispiel auch kein Doppel-VB, bin trotzdem promoviert, habe trotzdem irgendwie einen guten Job und mache meine Sachen ordentlich. Ich glaube, es geht halt einfach immer darum, dass jeder so ein bisschen seinen eigenen Weg findet und jeder macht es so gut, wie es irgend geht. Und wenn man dann halt irgendwie an dieser voll befriedigenden Note irgendwie vorbeigeschraubt ist, dann ist das auch nicht das Ende aller Tage irgendwie, ne? Dann gibt es vielleicht noch einen anderen Weg, dann macht man noch irgendwas anderes irgendwie dazu. Dann macht man vielleicht erst was in einer etwas kleineren Kanzlei irgendwie und bewirbt sich dann nochmal mit Erfahrung woanders. Und man muss ja auch mal sagen, nur wenn man in einer kleineren Kanzlei arbeitet oder so, heißt das ja auch nicht, dass man deswegen unglücklicher ist oder irgendwie schlechteres Geld verdient oder so, ne? Also ich glaube, da gibt es auch einfach wahnsinnig viele Mythen, und egal wie sehr man irgendwie diese Note am Ende des Tages haben will, es ändert ja nichts daran, dass man halt die Note bekommt, die man sich da halt irgendwie erwirkt hat, und damit geht das Leben immer weiter und man findet schon irgendwie seinen Weg. Weil es sind sich ja auch alle darüber einig, dass das System halt maximal unfair ist und relativ wenig darüber aussagt, wie gut man tatsächlich dann in seinem späteren Berufsbereich ist. Also ich finde auch immer, die Leute sollen sich davon irgendwie nicht demotivieren lassen. Und ich finde, manchmal kann einen das ja auch so ein bisschen in so eine Schockstarre versetzen, wenn man immer der Karotte irgendwie der Note hinterher rennt und sich da halt irgendwie so von mitnehmen lässt. Deswegen glaube ich, ist es total super, dass ihr auch gerade dieses Mentorenprogramm auf die Beine gestellt habt, dass man sich halt auch mal mit Leuten irgendwie später im Job irgendwie austauschen kann und mal hören kann, ja, worauf achtet ihr denn überhaupt? Und ne, irgendwie, das ist ja auch zum Beispiel sowas, ich habe das auch von ganz vielen Leuten immer gehört, ja, da hat mein Lebenslauf eine Lücke irgendwie und da überlege ich mir jetzt irgendwas zu irgendwie, was ich da im Vorstellungsgespräch irgendwie ganz toll sagen könnte und so, ne? Das sind ja so ganz viele Ängste, die man dann irgendwie hat, wo es vielleicht auch einfach mal hilft, das mit jemandem zu besprechen, der halt schon in der Praxis ist.
Genau, also all diese Fragen und dass man einfach auch mal so eine Bandbreite bekommt. Also wir haben ja in unserer Jura-Community auch noch Menschen, die in anderen Kanzleien tätig sind, verschiedene Größen, im öffentlichen Dienst. Ne? Es gibt auch Menschen, das kannte ich vorher auch nicht so richtig, Unternehmensjuristinnen, da haben wir auch welche dabei. Ne? Also dass man auch mal so diese Bandbreite sieht und dass wir dann auch in unseren Workshops und Veranstaltungen erklären, was die Unterschiede sind, was es für Möglichkeiten gibt, dass man eben die Chance hat, da mal reinzuschnuppern, sich mit Menschen auszutauschen und da mal einfach sieht, was es alles gibt und schaut, ja, was würde denn für mich passen, und das hätte man eben sonst auch gar nicht.
Hast du denn jetzt nicht unbedingt sozusagen, also dieses Programm ist ja sozusagen noch relativ neu, aber hast du einfach aus deiner Erfahrung heraus so irgendwie Punkte, wo du sagst, das interessiert die meisten? Also gerade wenn sie eben zu euch kommen und sagen, hey, wir wollen sozusagen irgendwie Teil der Community werden oder wir sind da jetzt irgendwie neu dabei. Also hast du irgendwie so Sachen, wo du sagst, ehrlicherweise, damit kommt jeder Zweite irgendwie um die Ecke als Frage?
Also es sind, glaube ich, so zwei Komponenten. Das eine ist so diese emotionale Komponente, dieses Gefühl, alleine zu sein damit, oder auch das Gefühl zu haben, ja, ich kann mit meiner Familie mich dazu nicht austauschen, das versteht niemand, was ich da mache. In meinem Freundeskreis, jetzt mit meinen Mitstudierenden, ist es vielleicht auch so, dass da eigentlich niemand außer ich aus einer nicht-akademischen Familie kommt. Das hatte ich jetzt auch schon erlebt, dass das einige erzählt haben. Und die fühlen sich da so ein bisschen alleine und machen Erfahrungen und können sich aber gar nicht so richtig darüber austauschen. Fühlen sich so ein bisschen allein und unsicher. Das schafft ja so eine Verunsicherung. Das habt ihr eben auch schon geteilt. Dieses Gefühl, nicht allein zu sein, dieses Gefühl, in der Gemeinschaft zu sein, sich auszutauschen über die eigenen Erfahrungen und zu sagen, ach, mir geht's auch so. Das ist ja so die Basis auch von Arbeiterkind hier. Ich glaube, dieses Austauschen in der Jura-Community und mit Gleichgesinnten, die einen ähnlichen Hintergrund haben, das hat einen sehr, sehr großen Wert. Und sich da auch ein Netzwerk aufzubauen. Und das Zweite ist eben dieses Fachliche, ne? Diese Fragen, die wir eben auch schon besprochen haben, mit Praktika, mit Schwerpunktsetzung, mit Lernstrategie, Prädikatexamen und all diese fachlichen Themen. Aber es ist wirklich, glaube ich, diese Kombination und was ihr ja auch schon erzählt hattet von euch selber, diese Unsicherheit, das sogenannte Imposter-Syndrom, ne? Dass man immer denkt, ich bin nicht gut genug, alle anderen sind besser oder irgendwann werde ich hier auffliegen. Und das spielt auch eine große Rolle. Es ist natürlich auch so, wenn wir jetzt zum Beispiel in solche Kanzleien gehen, wie bei euch oder auch bei anderen, ne, das ist natürlich erstmal beeindruckend. Und dann gibt es natürlich auch diese Fragen, was ziehe ich jetzt an? Also diese Habitus-Komponente, ne? Und dann gibt es da was anderes zu essen und wie benehme ich mich da und wie spreche ich da? Also das sind ja einfach ja auch junge Menschen und natürlich sind da viele auch noch verunsichert und wissen das nicht. Und ich habe ja auch eine Menge gelernt und ich lerne auch immer noch dazu. Und ich muss sagen, ich finde das auch teilweise ein bisschen beeindruckend in diesen Kanzleien und dieser Jura-Welt. Ich erarbeite mir das ja selber noch. Ich kann natürlich sehr offen mit umgehen, mache das natürlich mit sehr viel Humor und sage dann auch, wenn ich Sachen nicht weiß und stelle ein paar dumme Fragen. Und ich kann das natürlich jetzt viel souveräner machen und ich will ja auch keine Karriere mehr machen in der juristischen Welt.
Und wir stellen auch Quereinsteiger als ein, ja.
Genau.
Wir brauchen aber ja nicht nur Juristen hier.
Aber natürlich, wenn man jung ist und mir ging es auch so, ich war dann auch immer total nervös und ich wusste nicht, was ich sagen soll und war rot im Gesicht und wusste nicht, was ich anziehen
soll. Man denkt sich ja auch immer, kann ich das jetzt fragen oder denkt jeder andere, das ist total die dämliche Frage oder denken sie vielleicht so, puh, Gott sei Dank fragt es jemand, das wollte ich auch schon die ganze Zeit fragen.
Genau, und auch so selbst so Fremdwahrnehmung ist halt auch anders, ne? Dass also das, dass ich dann auch bei manchen bei der letzten Veranstaltung gedacht habe, ja, du wirkst doch total souverän und selbstbewusst, doch alles mega. Und dann hört man so, ne, ja, aber innen geht's mir ganz anders. Ich bin gerade total nervös und total unsicher, ne? Und ich glaube, das spielt da natürlich auch mit rein.
Ja, ich glaube, das ist einfach kein Thema, dass die Jurawelt, dass die Kanzleiwelt sozusagen gerne offen teilt, eigene Unsicherheiten, ja, weil das einfach halt vielleicht auch so ein bisschen gerade in unserer Branche einfach natürlich ein vielleicht auch ein Generationenthema ist, ja. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, ehrlicherweise, dass das in Kanzleien jeder teilt, offen und ehrlich, unabhängig sozusagen davon, ob man jetzt sich zu Arbeiterkind sozusagen zugehörig fühlt oder nicht, ja. Ich glaube, das ist was, womit die meisten ehrlicherweise hinterm Berg halten, zu sagen, ich war total nervös, als ich das erste Mal XYZ machen musste, ja. Weil man, glaube ich, einfach immer so ein bisschen Sorge hat. Man würde so dieses Bild von sich selbst dann einfach halt nicht, weiß ich nicht, verkaufen, ja, nach außen hin. Und man hat dann irgendwie doch immer noch mal Gedanken, der Chef würde dann einen anders sehen oder irgendwie so. Und ich glaube, ich glaube schon, dass mit zunehmender vielleicht auch Verjüngung der Kanzleistruktur man eher über solche Themen überhaupt spricht. Und es wird natürlich vielleicht auch ein bisschen authentischer. Wenn jetzt zu mir jemand kommt, irgendwie mit 62, der sagt, ja, ich war früher auch mal unsicher, weiß ich jetzt nicht, wie gut ich ihm das abnehmen würde, ja. Vielleicht ist es so, aber ich kann mir ehrlicherweise das nicht so vorstellen. Und ich würde auch sagen, so aus dem, was ich so kenne, würden auch eher jetzt vielleicht, ja, Leute in unserem Alter, Jüngere darüber sprechen, wie man sich gefühlt hat. Das eben halt auch ehrlich vielleicht teilen, ja. Und gerade zum Beispiel dieses Anziehthema, das finde ich total witzig, ja, weil als ich angefangen habe zu arbeiten, nicht hier, sondern woanders, hatte ich eine Kollegin, die auch ersten Tag da hatte, aber schon Berufserfahrung mitgebracht hat. Und von ihr habe ich gelernt, man zieht eine Strumpfhose an. Also habe ich einfach jahrelang im Sommer eine Strumpfhose angezogen, egal wie heiß es war. Das hat auch ein bisschen gedauert, bis ich das sozusagen mal beiseite lassen konnte. Aber ich dachte, das ist das Bild, das man von Anwältinnen hat. Ja, jetzt nicht aus dem Fernsehen, sondern dann von der einzigen Kollegin, die man hatte. Man zieht eine Strumpfhose an,
ja. Ja, ja, da hat sich aber auch sowieso total viel geändert, ne? Auch so, wie schick man ins Büro kommt, ja. Und so, ne? Also, Anne, erinnerst du dich noch an deine ersten Jahre irgendwie? Da hatte man ja so ein bisschen das Gefühl, okay, also ich bin jetzt aus meiner Hamburger Schanzenwohnung im Hinterhof irgendwie über die drei Bierflaschen von letzter Nacht gestiegen und feilt.
Du bist gestöckelt.
Genau. Nein, nein, auch da habe ich dazu gelernt. Da hatte ich dann nämlich auf dem Weg zur Arbeit irgendwie auch schon einen Hosenanzug an und habe mich dann in meinem Hosenanzug total professionell gefühlt, wenn ich mich dann in mein Büro gesetzt habe in der Kanzlei, wo mich niemand gesehen hat in meinem Hosenanzug, außer Anne, die im Büro neben mir saß. Und zu Anfang, Anne, hast du recht, bin ich gestöckelt durch die Schanze, ist nicht so einfach. Wer die Hamburger Schanze kennt. Aber auch da habe ich ja dazu gelernt, nämlich dann hat man es irgendwann in den Turnschuhen gemacht und hatte seinen Schuhschrank im Büro, wo man dann nur für Mandantentermine nochmal ordentliche Schuhe angezogen hat. Und auch das hat sich ja irgendwie schon geändert. Also wir sitzen ja jetzt eher regelmäßig im Büro irgendwie in Jeans und T-Shirt. Oder je nachdem, wie man so im Homeoffice unterwegs ist oder so, kenne ich auch durchaus auch Freunde von mir, die Richter sind und die gerne in Jogginghose auf der Richterbank sitzen, aber obenrum Hemd unter ihrer Robe haben, was sie übrigens auch nur am Kragen bügeln, weil das ist das Einzige, was man davon sieht. Und ansonsten sind sie auch relativ leger unterwegs. Aber das sind natürlich so Sachen, das denkt man zu Anfang halt alles irgendwie nicht. Und da muss man sich halt irgendwie auch erst reinfinden. Genauso wie dann irgendwie die Frage, ja, ich habe da jetzt irgendwo ein Praktikum bekommen, irgendwie, wie finde ich denn überhaupt raus, was ich da jetzt irgendwie anziehen muss und so, ne? Oder muss ich jetzt jeden Tag irgendwie mit denen essen gehen und dann kostet das Mittagessen ja immer irgendwie 15 Euro und so irgendwie. Und
dann sind die Praktika unbezahlt.
So viel Geld. Genau, dann ist das Praktikum auch noch unbezahlt und das ist in den Semesterferien, deswegen konntest du nicht arbeiten gehen und so, ne? Ich finde, da ist es ja schon einfach sehr beruhigend, wenn man jemanden hat, wo man mal irgendwie kurz nachfragen kann, wie würdest du das irgendwie jetzt erwarten, wenn du einen Praktikanten in deiner Kanzlei hast oder so? Also ja, ich finde es ganz toll, was ihr macht, Katja, und ich hätte mir das damals auch gewünscht. Von daher finde ich es übrigens auch sehr bewundernswert, dass du damals den Need erkannt hast und das seit so vielen Jahren jetzt so umsetzt und da jetzt so eine große Community draus geworden ist. Das ja, ist wirklich ganz toll, finde ich.
Ja, vielen Dank. Ja, das war ein großer Überraschungserfolg. Ich muss auch zugeben, dass ich es selber nicht gedacht hätte. Und ich war auch jetzt wieder überrascht, als wir dieses Jura-Projekt gestartet haben, was für so eine große Resonanz das ausgelöst hat. Das hätte ich nicht gedacht, dass das jetzt so ein Riesenerfolg ist. Es war einfach mal ein Versuch. Was aber auch zeigt, man muss manchmal einfach seinem Impuls folgen und seinem Bauchgefühl, was notwendig ist. Und ja, ich freue mich da auch sehr. Und das ist einfach auch so sinnstiftend, ne? Also auch diese Veranstaltung, die wir machen, sei es bei Arbeiterkind generell oder auch bei der Jura-Community, das macht so viel Freude. Also das war auch letztes Mal so, dass, also ihr habt ja alle viel zu tun, insbesondere in eurem Sektor. Und ich fand es sehr beeindruckend. Es waren ja aus allen Kanzleien und von allen Partnern VertreterInnen da. Und die sind alle viel länger geblieben, als sie geplant hatten, obwohl sie sehr viel zu tun hatten, weil ihnen das einfach so viel Freude gemacht hat, so viele junge Menschen aus ganz Deutschland zu sehen, die eben aus nicht akademischen Familien kommen. Und die zu unterstützen und denen Rat zu geben. Also das, ja, ist ganz großartig. Also danke auch, dass ihr euch daran beteiligt.
Ja, sehr gerne. Sehr
gerne, macht sehr viel Spaß.
Sehr gerne, genau. Wir haben ja jetzt schon ein paar Anfragen bekommen, aber das sollte sozusagen auch zukünftige Interessierte nicht davon abhalten, sich bei uns zu melden, ja. Wir sind einige Anwälte, wir können also durchaus einige Mentees auch haben, ja. Und ich glaube, da findet auch jeder irgendwie am Ende des Tages jemand, der irgendwie zu einem passt.
So. Ja, vielleicht noch der Hinweis, wer sich interessiert für die Jura-Community, die ist offen, da muss man sich jetzt auch nicht bewerben, sondern wenn man aus nicht akademischen Verhältnissen kommt, das heißt also im engeren Sinne, wenn die Eltern nicht studiert haben, wobei wir hier und da auch Ausnahmen machen, ne, da gibt es ja auch Familiensituationen, die ein bisschen anders sind oder man kommt vielleicht aus dem Ausland, die Eltern sind aus dem Ausland eingereist und das ist alles nicht anerkannt, leider. Na, also da gibt es ja auch nochmal besondere Situationen, also gerne einfach melden, anfragen und gerne eine Mail an jura@arbeiterkind.de schreiben und da erreicht man dann die Christina, die das ganze Projekt bei uns koordiniert. Und dann kriegt man auch ein Newsletter und Einladungen zu Veranstaltungen und genau, kann da auch seine Bedürfnisse äußern und sagen, ja, ich bräuchte jetzt eigentlich einen Praktikumsplatz oder ich hätte gern Mentoring und dann versuchen wir das möglichst schnell zu vermitteln.
Ja, vielen Dank, dass du nochmal darauf hinweist. Wir werden auch die E-Mail-Adresse nochmal sozusagen aufnehmen in den Text unterm Podcast, ja, damit man das einfach halt auch nochmal gut findet. Und da einfach den Kontakt zu euch und zu uns einfach finden kann. Vielen Dank. Vielen Dank für die Zeit und vielen Dank für ja fürs Teilen einfach deiner Erfahrungen und einfach auch fürs Erläutern sozusagen, was ihr macht. Weil ich glaube, auch wenn ihr schon so groß geworden seid, ich glaube trotzdem nicht, dass jeder sozusagen euch immer kennt automatisch auch oder eben sich vielleicht auch selbst einfach erstmal traut. Ne? Man muss sich trotzdem trauen, euch anzusprechen oder eben halt eine Mail zu schreiben. Und manchmal kostet das ja einfach auch Überwindung, sowas anzuleiern, ne?
Ja, danke euch auch, dass ihr eure Erfahrungen geteilt habt.
Ja, sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht mit dir, Katja. Und dann vielleicht ja auf eine Fortsetzung. Wer weiß, wie unsere Arbeiterkind-Jura-Community noch wachsen wird.
Ja, oder bis zur nächsten Veranstaltung. Vielen Dank.
Genau.
Das war's für heute. Mehr gibt es unter anwaltwerden.de.